Herzen Barhof, dein Podcast für Hufgesundheit und Pferdethemen mit Jasmin Öztin und
Maren Landvogt.
Hi Maren.
Hi Jasmin.
Ja, schön, dass wir uns heute wieder treffen. Episode 2.
Juhu.
Und ja, um was soll es denn heute gehen, Maren? Was war denn heute unsere Überlegung, was wir heute machen wollen?
Wir wollten furchtbar gerne über ein Thema sprechen, was ich glaube sowohl uns persönlich als einfach Pferdemensch früher auf jeden Fall umgetrieben hat und ich glaube sich ganz, ganz viele mit identifizieren können, leider. Und uns natürlich als Hufbearbeiter jeden Tag begegnet ist die Fühligkeit und vor allem die Fühligkeit nach den Bearbeitungsterminen. Und das ist ein auf der einen Seite ganz kleines Thema, was man eigentlich auf 3 Sätze runterbrechen könnte und in 2 Minuten mit dieser Folge fertig wäre, sagen kann. Oder man kann weiter ausholen und eine ganze Episode drüber machen. Nee, heißt das jetzt Episode oder Folge?
Das weiß ich jetzt so genau.
Wir sagen auch Folge.
Okay.
Wir machen jetzt eine ganze Folge über Fühligkeit.
Okay. Na gut. Dann wollen wir vielleicht mal so auch ein bisschen eben als Pferdemensch einfach aus unseren Erfahrungen auch berichten, die wir auch früher gemacht haben, was diese Fühligkeit anbetrifft. Ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang an.
Okay. Also ich habe ja schon in der ersten Folge, als es so in unserer Vorstellungsfolge schon so ein bisschen meinen Weg erzählt und ich habe tatsächlich mit meinem Haflinger das eigentlich von Anfang an erlebt, diese Fühligkeit, ja. Wie ich schon gesagt habe, oft im Sommer mehr als im Winter, aber auch sehr oft einfach nach der Hufbearbeitung, ja. Also, dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn die Hufe bearbeitet sind, frisch bearbeitet sind, dann geht's manchmal 3 bis circa 7 Tage, bis dieses Pferd wieder einigermaßen komfortabel läuft, ja, also über Untergründe läuft. Also bei geradem, hartem Boden war das jetzt kein Problem, bei so einem Betonboden zum Beispiel, aber sobald irgendwo Steinchen kamen, war es halt ganz oft einfach ein Thema für ihn. Und natürlich habe ich dann, dadurch, dass ich dann Hufbearbeiterin geworden bin und auch am Anfang meine ganzen Fehler gemacht habe, das dann noch viel massiver erlebt und irgendwann ist mir halt einfach dann auch immer mehr klar geworden, okay, es hat mit der Hufbearbeitung zu tun. Das Pferd, es wird immer Material von unten weggenommen, was das Pferd einfach auch braucht letztendlich, ja. Und durch meine Beobachtungen konnte ich dann natürlich auch immer wieder sehen, dass sehr schnell Material nachgewachsen ist anstelle, wo das Pferd einfach zu wenig hatte, ja. Und umso mehr ich das auch über die Zeit hinweg beobachtet habe, umso mehr ich das auch gelassen habe, umso besser konnte die Pferde auf einmal laufen, ja.
Und das ist,
ja, genau. Und das ist tatsächlich auch was ich heute einfach auch bei meiner Kunde erlebe. Es ist auch so ein bisschen normal geworden für viele, dass das Pferd halt einfach, also ich habe viele Kunden, die mir am Anfang zu mir sagen, naja, das ist ja normal, dass das Pferd so 2, 3, 4, 5 Tage so ein bisschen fühlig unterwegs ist nach der Bearbeitung. Und ich kann heute sagen, nein, es ist nicht normal. Es gibt natürlich Zustände, die jetzt zum Beispiel je nach Lebenshaltung, ja, also das kommt dann wieder ein bisschen auf die Böde drauf an, dass wenn man dann halt einen weichen Boden hat, wo das Pferd lebt und draußen einen steinigen Boden hat, dann natürlich einen Hufschutz braucht. Ja, ist auch ganz klar, das ist wie bei uns, wenn wir mit unseren Füßen, wenn wir, keine Ahnung, Baby-Popo-Haut haben an unseren Füßen, können wir halt auch über Steinchen laufen, ja, aber wir können über Wiese laufen zum Beispiel, ja, oder über einen weichen Boden, der halt der uns halt nichts macht, ja. Und so ist halt beim Pferd letztendlich auch, genau. Also das war auch meine Erfahrung, die ich hatte und das ist auch das, was mir heute immer wieder gesagt wird, es ist normal, dass das Pferd am Anfang fühlig laufen kann. Und mir wurde das sogar in meiner Hufausbildung erzählt, dass das normal wäre, dass die Pferde danach fühlig laufen. Also ich habe das sogar in der Ausbildung so gelernt und ich war auf wahnsinnig viele Kurse in den letzten Jahren und ich habe sehr, sehr viele Hufpfleger gehört, die das wirklich auf ihren Kurse auch sagen. Und ich kann heute sagen, das stimmt nicht. Und das darf auch nicht sein. Ein Pferd sollte nach der Bearbeitung nicht schlechter laufen, als es vor der Bearbeitung lief. Tendenziell, wenn möglich, sogar ein bisschen besser. Genau.
Ja.
Maren, was ist denn deine Erfahrung? Wie war es denn bei dir so?
Also aus Pferdebesitzersicht sozusagen und so an früher zurückgedacht, war das für mich genauso. Also ne, man ist zum Schmied gefahren, gut, die Eisenpferde nicht, die sind natürlich danach auch sozusagen, die konnten zutreten und landen aufgrund des Eisens, aber die Barhufpferde, das war immer normal, dass die fühlig waren, dass die zum Teil auch einfach, ich weiß, eine Stute noch, die hat immer nach dem Ausschneiden 2, 3 Tage Schmerzmittel gekriegt, so, und hat dann Pause gehabt, ne, und war auf Koppel. Und ich habe natürlich immer gefragt oder das Bescheid gegeben, ne, und hab gesagt, der war letztes Mal super fühlig. Ja, das ist dann einfach so, ne? Ich muss die ja bearbeiten, dann ist das einfach, wurde das über die Umstellung argumentiert, so, oder über eine Gewöhnungsphase, so, das ist was ich auch heute noch ganz oft höre, dass die Kunden auch denken, es ist eine Umgewöhnung. Und natürlich kann das mal sein, wenn man stellungstechnisch aus irgendwelchen Gründen viel bearbeitet. Also es gibt so Extremfälle, finde ich. Zum Beispiel hatte ich neulich ein Pferd, was wahnsinnig im Hufgelenk schon gekippt war. Und wenn du dann natürlich ein bisschen, nur das waren vielleicht 3 Millimeter, die ich in die richtige Richtung sozusagen balanciert habe. Aber natürlich, in Anführungsstrichen, kann das dann sein, dass dir das in der Gelenkstruktur merkt. Und das Gelenk an sich hat nicht gemeckert, aber die ganzen Bandstrukturen und das ganze Muskuläre verändert sich ja auch. Und dass die dann mal 1, 2 Tage ein bisschen wie ein Muskelkater haben, will ich auch nicht als Normalfall, kommt aber natürlich mal vor. Aber dieses ganz planvolle, ich bearbeite jetzt oder ein Pferd wird bearbeitet und danach ist es erstmal klamm für eine Woche grob, das war bei uns früher tatsächlich auch normal und gang und gäbe. Und ich hatte keine Lösung dafür. Und die Schmiede eben auch nicht. Und auch die Barhofpfleger, die ich hatte, nicht. Und jetzt passiert das natürlich auch mal, auch wie gesagt, wenn ich das nicht will, auch wenn ich Hufe bearbeite. Und ich sage meinen Kunden immer, das wissen die alle, dass wenn das mal vorkommt, dass das Pferd nach der Bearbeitung schlechter läuft, meistens dann erst, also direkt danach hatte ich es, glaube ich, wirklich noch nie. Aber mal einen Tag danach, dass die sagen, sie reiten und sie merken, die tritt nicht ganz so zu oder der tritt nicht ganz so zu, dann bitte ich immer, die das sofort mich anzurufen und mir eine Nachricht zu schicken, dass ich mir das einfach nur vermerke, dass man das überprüft, was hat man gemacht. Am nächsten Tag weiß ich das natürlich noch genauso, dann 4 Wochen später vielleicht nicht mehr auf einen Millimeter, dass man sich das aufschreibt und dann einfach guckt, was kann ich weniger machen, was kann ich erstmal weglassen zu bearbeiten, weil so wie du sagst, ich möchte, dass das Pferd nach der Bearbeitung genauso läuft wie davor oder besser. Und wenn es schlechter läuft, ist es entweder aus meiner Sicht eben bei so starken Fehlstellungen dann auf Bandapparat, fasziales Gewebe, Muskeln, die anders benutzt werden, einfach zurückzuführen. Oder es war ein Fehler meinerseits. Und dafür muss ich gerade stehen, dafür sage ich Entschuldigung beim Pferd und auch beim Menschen. Und mach beim nächsten Mal an manchen Stellen weniger und bin wieder in Rücksprache mit den Besitzern und sag mir bitte wieder am nächsten Tag, wie ist das Pferd gelaufen? Ne? Also das ist, ich glaube, da sind wir jetzt aber auch schon wieder so in einem anderen Thema, was ja auch wieder eine eigene Folge werden wird. Also in was wie gestehe ich mir Fehler ein? Darf ich Fehler machen? Ne? Darf ich dazulernen? Oder sitze ich eben da auf meinem Trönchen und sag, ich weiß alles und kann alles und bin nicht lernfähig. Und das ist ja total toll an unserem Job, aber vielleicht auch ein Stück weit, wo man ein bisschen Mut haben darf, einfach sagen, natürlich machen wir Fehler, ne? Aber ich darf nicht. Und das ist, ich weiß noch, und du bestimmt auch noch, als wir vor 1,5 Jahren so viel gesprochen haben, dass ich immer zu dir gesagt habe, ja, natürlich, Fehler machen wir alle, aber doch nicht alle 3 oder 5 oder 6 oder 8 Wochen, scheißegal, Entschuldigung, doch nicht jedes Mal denselben Fehler wieder. So, und das ist das, was mir wichtig ist, dass die Pferde sind mal fühlig, ja, dann war es ein Fehler, aber bitte nicht als Routine hinnehmen. Jetzt wird meine Stimme schon wieder so energisch, aber weil mich das auch immer noch ein bisschen... naja, ein bisschen triggert, ne? So, das, weil, vielleicht der eine Satz noch und dann halte ich nochmal kurz meine Klappe. Es ist einfach, wenn man sich da einmal in die Pferde reinversetzt und guckt, der geht zum Schmiedtermin oder zum Hufbearbeitertermin, ist ja völlig wurscht. Ach so, gendern tun wir auch nicht, ne? Übrigens so.
Nee.
Also
nee.
Nicht, dass wir irgendwelche, also es soll sich bitte jeder und jede angesprochen fühlen, auch wenn wir, ich bezeichne mich auch ganz oft als Hufpfleger und ich bin trotzdem eine Frau. Aber was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, wenn man sich ins Pferd reinversetzt, ne, und sagt, man, die gehen zu dem Schmiede, Hufbearbeiter, wie auch immer, Hufpflegetermin, werden bearbeitet und gehen langsamer wieder weg oder vorsichtiger wieder weg, dann ist das nichts anderes als eine Verletzung gewesen, die dem Pferd zugefügt wurde, weshalb es nicht schmerzfrei wieder aus dem Termin rausgehen kann. Und das ist, wenn man sich das mal genau überlegt, einfach so krass und so brutal, dass das nicht hinnehmbar ist aus meiner Sicht. Im Grunde ist das nichts anderes als tierschutzrelevant, wenn das nach Plan regelmäßig in jeder Bearbeitung passiert und absichtlich hervorgerufen wird. Das ist nichts anderes als tierschutzrelevant aus meiner Sicht.
Absolut, ja. Und also sehr gut, wirklich sehr gut. Das kann ich so eigentlich nur bestätigen, da brauche ich gar nichts mehr dazu füge. Was mich noch interessieren würde, was war denn deine Beobachtung? Ist das bei, also hast du es genauso beobachtet, wenn du mal zu viel gemacht hast, ist die Struktur einfach schneller wieder nachkomme?
Jein. Jein, ich muss gerade überlegen. Also, bei zum Beispiel bei Eckstreben, finde ich, ist das echt der Klassiker. Bei Eckstreben und bei Trachten.
Ja.
Wenn du da einen Ticken zu viel, und also wir sprechen über Millimeter, ne? Wenn ich 2 Millimeter zu viel nehme, sind die 3 Tage später wieder da. So, aus meiner Sicht, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil wenn ich die Trachten zu schnell, zu früh senke, geht das Pferd auf die Zehe, weil die Trachten tun weh. Ergo ist da quasi noch weniger Abrieb. Und deswegen, also ich weiß, könnte gar nicht sagen, dass ich denke, dass die brutal viel schneller wachsen. Weißt du, wie ich meine? Ne? Und deswegen schneller wiederkommen oder ob einfach gar kein Abrieb mehr da ist. Ich glaube beides. So, und deswegen die Eckstreben und auch die Trachten, wie gesagt, dann wieder wie aufploppen. Was anderes ist es, finde ich, im Sohlenbereich. Also, das könnte ich jetzt aber zum Glück gar nicht mich zumindest gerade erinnern, dass ich das selber fabriziert hätte. Aber ich war bei einem Pferd, wo, das war auch nicht massiv zu viel, aber es war, also fürs Pferd war es zu viel. Aber objektiv waren das vielleicht 3 Millimeter Sohle, 2 vielleicht, die direkt im Übergang von der Sohle zur weißen Linie gekürzt wurden, in Anführungsstrichen aus Versehen, einfach weil nicht genug nachgedacht von einer Hufbearbeiterin, hat zu einer brutalen Fühligkeit geführt, die auch dann mit Schmerzmittel vom Tierarzt behandelt wurde. Und da würde ich, dauert das dann, finde ich, schon oft echt lange. Also dafür, dass das nur 2 Millimeter waren, hat das Pferd halt locker 10 Tage unter Schmerzmitteln stehen müssen, um nicht lahm zu gehen. So, und das beobachte ich bei den Trachten und bei den Eckstreben eben nicht. Ist das das, was auch du siehst, oder
ja,
hast du eine andere
und das
Erfahrung?
Ich finde, das ist ja super interessant, was du gerade sagst, dass es halt oft eben dieser 1 Millimeter oder 2 Millimeter halt wirklich tatsächlich schon so viel verändern können fürs Pferd, gell?
Ja.
Und dass man sich dessen wirklich immer wieder bewusst sein muss auch, dass da ganz, ganz viel Veränderung durch so wenig eigentlich möglich ist, ja. Sowohl ins Positive als auch ins Negative fürs Pferd. Ich beobachte genau dasselbe. Also wenn was kommt, ist es schnell wiederkommt. Wenn man zu viel davon nimmt, ist die Trachte definitiv. Es kommt halt einfach sehr schnell wieder nach, weil eben Pferd steht auf der Zehe, Pferd kommt nicht mehr richtig auf die Trachte, die ganze Bänder, Sehne und alles kann nicht nachgeben. Und dann wächst dir das einfach sehr schnell wieder. Der Huf, der zeigt sehr schnell, wo er hin will, ja. Und die Struktur unterstützt und kommt sofort wieder. Genauso ist es mit der Eckstrebe. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung mit der Eckstrebe gemacht, durch meinen Schlamassel, den ich angerichtet habe, dass die Eckstrebe sehr, sehr präsent geworden ist. Ja, weil meine Pferde haben eine ganze Zeit lang echt wenig Sohle gehabt. Und Dadurch, dass ich die Sohle immer entfernt habe, weil mir das halt einfach nicht klar war, ja. Also ich habe das halt nicht verstanden gehabt. Und ich konnte es auch lange Zeit nicht reflektieren, weil ich ja immer alles an dem Huf gemacht habe. Vielleicht auch da zu der Reflexion nochmal. Wenn du halt immer alles am Huf machst, weil du Schema F am Huf machst, ja, du lernst es so, du machst das Schema F am Huf, dann wird es ganz schwer zu reflektieren, was denn jetzt zu viel war, weil du machst ja ständig das Gleiche und immer zu viel davon, ja. Und an allen Strukturen arbeitest du und dann kannst du gar nicht reflektieren. Ich muss erst mal dahin kommen, zu sagen, okay, ich bearbeite nicht mehr alles, um überhaupt beobachten zu können, was ist denn der Fehler da davon, ja. Weil du vorher gesagt hast, ja, wenn man halt immer das wieder macht und so, dann ist das halt, dann, ja, muss man sich reflektieren. Ja, muss man. Aber wie gesagt, wenn man halt immer Schema F fährt und alle Strukturen bearbeitet, dann wird es wahnsinnig schwierig rauszufinden, was denn da davon jetzt der Fehler ist, ja. Und ich habe auch, also ich habe die Beobachtung gemacht, die Sohle wächst am langsamsten von allem, ja. Also das war meine Beobachtung. Die Eckstrebe kommt oft viel, viel präsenter nach bei Pferde, die Sohle-Thematik haben oder zu wenig Sohle haben und unterstützt da auch ganz oft dabei. Ja. Und das fand ich super interessant, das auch zu beobachten, auch gerade zum Beispiel im Bereich Hufbeinsenkung, wie wichtig diese Eckstrebe ist. Ja. Und wie diese Eckstrebe tatsächlich von unten unterstützt für dieses Hufbein, ja, solange keine Sohle da ist, ja. Und das war so interessant, diese Beobachtung zu machen, wo ja die Eckstrebe, und das ist ja nochmal ein neues Thema, aber jetzt, um das einfach ganz kurz anzureißen, aber die Eckstrebe ist ja für viele Bearbeitungsmethoden einfach so ein Dorn im Auge. Also für viele wollen die, glaube ich, weil sie nicht eliminieren oder so.
Der Hauptfeind.
Hauptfeind 1 ist Eckstrebe. und die ist eigentlich wahnsinnig hilfreich, wenn man anfängt, sie zu beobachten und anfängt, mit ihr zu arbeiten, wirklich. Also ich habe so gute Erfahrungen mit Eckstrebe mal wachsen zu lassen und wirklich mal zu schauen, was die da eigentlich gerade macht und wo die gerade Kompensation für Struktur übernimmt, dass eine andere Struktur gerade im Moment nicht fähig dazu ist, weil halt einfach gerade im Moment zu wenig davon bildet wird. Das ist der Wahnsinn, ja. Also das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis, wo ich ja immer zu viel gemacht habe, ja. Das dann mal zu sehen. Und ich habe mich, über all die Jahre habe ich mich gefragt, warum kommt denn diese Eckstrebe immer so extrem? Aber ich habe keine Idee dazu gehabt. Ich habe einfach keine Idee dazu gehabt, weil ich halt immer alles weggemacht habe, ja. Und weil auch für mich die Eckstrebe ein wahnsinniger Hauptfeind war. Also, ich musste immer weg. Also ich lache jetzt drüber, gell? Aber eigentlich ist das witzig, weil ich habe meine
Nein, das
Pferde,
ist überhaupt nicht witzig.
Ich habe meine Pferde halt wahnsinnige Verletzungen da damit zugefügt. Und ich wusste es einfach nicht. Und als ich das dann gemacht habe, konnte ich halt zugucken, wie sich halt nun mal Hufbeinsenkungen wieder durch diese Struktur wieder repariert letztendlich, so gut, wie es halt nur geht. Und das war super interessant für mich. Oder ist bis heute nur super interessant für mich. Also, ja, genau.
Ja, der Feind, die Eckstrebe, das ist was, ja, müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr weiter in das Thema, aber was einfach ins fachliche Thema, ich denke gerade nur so ein Also es reicht ja wirklich, dass ein Gefühl und ein normaler Menschenverstand vielleicht noch im Zusammenhang mit einer Verbundenheit einfach zur Natur aus, um genau was du oder was wir gerade so im Spaß gesagt haben, aber eben den Huf oder Teile des Hufes oder was nicht als Gegner zu sehen. Also das hat mich halt zum Glück von Anfang an immer von den invasiven Methoden abgehalten. Ich dachte, wieso gehe ich denn als Mensch oder soll ich dann nach deren Lehren zum Teil oder in vieler Lehren, es sind ja viele unterschiedliche Schulen, die in meinem Geschmack viel zu invasiv bearbeiten und dadurch diese Fühligkeit verursachen, ich als Mensch dahin komme an so ein extrem beeindruckendes Wesen wie ein Pferd und ein krass komplexes System wie ein Huf, dann ist ja Nummer eins schon mal, wir alle und auch dazu, also ne, es geht ja überhaupt nicht darum, andere irgendwie an Pranger zu stellen, sondern ich habe meine Pferde früher auch in Boxen gehalten, ich war auch auf dem Turnier, ich bin auch klassisch sozusagen geritten und dachte irgendwie, das egal. So, ne, also man hat alle seine Fehler gemacht. Aber jetzt komme ich als Mensch, steckt dieses wundervolle Wesen mit diesem brutal spannenden Hufkomplex in eine Box, nehme ihm komplett den Lebensraum. Ich dramatisiere vielleicht jetzt in manchen Fällen auch ein bisschen, aber um das deutlicher zu machen. Alles verkümmert an diesem Wesen oft, also mental, physisch, psychisch und auch huftechnisch von den Strukturen, weil es im Leben nicht die Bewegung kriegt, wofür es eigentlich gemacht war. Und dann komme ich auch noch als Mensch und raps dem da den Huf ohne Sinn und Verstand weg und sag dann, ja, das muss so sein. Also wie, und das ist, glaube ich, das, was mich eben immer geschützt hat vor zu invasiv, weil ich immer denke, wie wenig Demut kann ich denn zeigen? Also das ist einfach was ganz Tiefgreifendes und im Grunde ja ein rein philosophisches Thema, zu sagen, was maß ich mir denn da an? Ne, kann ich nicht erst mal dahin kommen, gucken, was habe ich denn da vor mir? Also auf so vielschichtigen Ebenen. Was habe ich da für ein Wesen vor mir? Wie lebt das jetzt? Wofür ist es eigentlich gedacht? Und dafür, wofür es eigentlich gedacht ist, funktioniert es halt perfekt. Und ich als kleiner Mensch darf jetzt einfach nur sozusagen, bin ja dafür da, dass die Pferde, die nicht in ihrem ursprünglichen Lebensraum leben, beziehungsweise auf einem anderen Boden leben, jetzt sind wir schon wieder im Thema, aber als sie geritten werden, bin ich, und das ist meine Aufgabe, dafür da, dass sie das schmerzfrei tun können. Entweder darüber, dass ich eben bearbeite oder eben auch darüber, dass ich ihnen Hufschuhe anziehe. Also bei uns ist es ja auch so, ne, dass die auf dem sandigen Boden und auf dem weichen Wiesenboden leben, 24/7. Und bei uns vor der Haustür geht der Schotterweg los. Ja, natürlich haben die Esel dann Hufschuhe an. So, weil wenn ich ohne Hufschuh reiten wollen würde, müsste ich die auf dem Schotterweg leben lassen, damit sich der Huf daran anpasst. Aber das hat alles, finde ich, mit letztendlich für mich mit ein bisschen Demut und Achtung und Respekt vor dem Wesen und auch vor dem Huf zu tun.
Ja.
Oder?
Absolut, ja. Ja, und wenn man halt so wie jetzt bei mir das war, also ich muss das halt erst lernen, weil ich hab's halt einfach nicht gehabt, ich konnte es sehen, ich konnte es fühlen, ja. War bei mir einfach anders, ja. Ich habe diese Demut bestimmt in mir, aber ich habe das einfach in dem Moment, und ich glaube, der Punkt war bei mir tatsächlich und ist auch bei vielen anderen, diese Angst. Diese Angst, was falsch zu machen und das lieber abzugeben an jemand anders und zu vertrauen, dass der das besser kann, ja. Ohne sich und sich dann auch selber damit beschäftigen zu müssen. Das war bei mir zum Beispiel auch lange Thema, weil ich wollte eigentlich gar nichts mit Hufe zu tun haben. Also das Letzte, was ich in meinem Leben machen wollte, war das Hufe. Wie geil, dass das Universum immer das schickt, was man eigentlich erstmal will.
Auf jeden Fall.
Und heute ist es halt echt so, dass ich so fasziniert bin von Hufe und seit 7 Jahren nichts anderes macht tagtäglich, als mich mit Hufe zu beschäftigen. Eine Zeit lang war es wahnsinnig anstrengend für mich, weil einfach so ein großes Schlamassel war. Aber heute ist es einfach nur noch cool, weil ich einfach sehe, wie sich Hufe verändert und was da damit möglich ist, ja, wenn man einfach das Verständnis dafür kriegt. Und natürlich auch mir passiert das, ist auch schon passiert immer mal wieder, dass ich Struktur falsch eingeschätzt habe, vielleicht 1 Millimeter oder 2 zu viel gemacht habe. Und das Pferd dann halt einfach mal einen Tag itzo gut damit gelaufen ist, ja. Mit itzo gut meine ich einfach mal, hat so ein bisschen gemerkt, ja. Aber dann ist es halt einfach so, wie Maren sagt, man muss dann einfach sagen, okay, gut, ich merke mir das, das darf ich bei dem so in der Form einfach nicht mehr machen. Oder ich habe vielleicht auch mal was ein bisschen falsch eingeschätzt. Das ist mir auch schon passiert, ja. Dass ich was falsch eingeschätzt habe, weil ich zum Beispiel it ganz die Sohle dicke mit einkalkuliert habe, ja, und dann vielleicht ein bisschen zu viel von der Zehe genommen habe, ja, was dann halt tendenziell so ein bisschen so wirkt, wie wenn mir uns der Fingernagel zu kurz macht, ja, was auch mal, ja, gerade wenn man Rehepferde macht, ist das manchmal echt so ein bisschen das Spiel, das ein bisschen rauszufinden, ja. Und dennoch ist es so, wie du es auch vorher gesagt hast, man muss sich entschuldigen dafür, man muss es merken und dann wirklich reflektiere. Und beim nächsten Mal halt einfach ein bisschen anders mache. Ich wollte gerade noch was dazu sagen, weil du gerade Esel gesagt hast. Maren, die sagt öfters einmal das.
Ach so.
So der Pferdeesel, der Esel.
Ja, das ist niedlichste Kosewort, genau, was ich habe für
genau.
Esel.
Du meinst das als Kosewort, ich weiß ja genau.
Ja, natürlich. Das
Der
Eselchen.
Esel. Das Eselchen, ja.
Ja, das ist spannend. Und ich finde, also wenn man nochmal jetzt über Fühligkeit, was ja das unser Hauptthema heute ist, nochmal überlegt, dass es einfach auch, also das, was wir bis jetzt gesagt haben, reicht für mich persönlich schon aus, zu sagen, ich darf ein Pferd nicht absichtlich immer wieder in eine Fühligkeit bearbeiten. Ich will schneiden noch gar nicht sagen, weil, also, weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt bei mir mehr Bearbeitungen, wo ich gar kein Messer in der Hand habe, als dass ich eins in der Hand hätte, weil das brauche ich ja wirklich nur, wenn ich mal einen Strahl bearbeiten muss oder ein kleines bisschen
Oder mal
Eckstäbe
Extreme,
tatsächlich.
ja.
Aber extrem, naja, egal. Das wird dann wieder zu fummeln. Ich wollte gerade sagen, kannst manchmal auch mit der Raspel schon einfach ja mitnehmen und
Ja.
naja, gleich. Aber deswegen mag ich das Ausschneiden immer nicht. Aber man muss sich ja, also das würde ausreichen, um zu sagen, ich darf ein Pferd nicht in eine Fühligkeit bearbeiten, ständig immer wieder und absichtlich. Aber es hat ja auch noch eine andere Komponente, dass wenn man sich überlegt, dass wir ja eigentlich wahrscheinlich, viele von uns, super gerne auch einfach reiten. Und jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, dass wir dann leiden, weil wir die Pferde nicht reiten können eine Woche, aber was macht das denn mit dem Bewegungsapparat des Pferdes, wenn das sich so tastend vorbewegt? Also wie verändert sich das Bewegungsmuster? Was haben die? Dann haben wir noch das Thema Schmerzgedächtnis, was dazu kommt. Dann haben wir das dritte Thema, was auch mit Schmerzgedächtnis zu tun hat, ist, wie entwickelt sich darüber dann, ich sag mal, nicht wahrscheinlich über die Zeit zumindest keine Vorfreude beim Pferd auf den Hufbearbeitungstermin, wenn es merkt, dass es danach nicht mehr laufen kann. Das sind so viele Pferde, die ich kennengelernt habe, die so ekelhaft bei dem Bearbeitungstermin sind, ja, weil sie so dagegen arbeiten, nicht weil es in irgendeiner Art und Weise doofe Tiere wären, sondern aus meinem Verständnis schlicht, weil die wissen, dass es danach wehtut. So, die sind ja keine blöden Tiere, die wissen, dass wenn sie mir den Fuß geben, es danach wehtut. Also arbeiten sie dagegen. Und dann dauert es 3, 4, 5, 6 Bearbeitungen, bis die verstehen, dass sie A, ihren Fuß wiederkriegen, wenn sie ihn brauchen, wenn sie auf dem anderen Grat nicht so lang stehen können und dass der Huf danach nicht mehr wehtut als davor, wenn ich da dran war. So. Also es hat die Fühligkeit ja einfach auch so krasse Auswirkungen, finde ich, auf das Mentale. Ne? Also kommen wir dann sicher ja bei den Rehefällen und so auch noch drauf zu sprechen, aber überleg dir das mal, was das mit dem Fluchttierpferd macht, ne? Wenn das auf einmal bei jedem Schritt denkt, Entschuldigung, fuck, wie komme ich denn jetzt von A nach B? So, das ist einfach schäbig. Das braucht kein Pferd.
Absolut. Und das kann ich zum Beispiel auch absolut bestätigen, weil meine Pferde haben irgendwann gar keinen Bock mehr auf Hufbearbeitung gehabt und das hat man auch ganz klar gemerkt. Und heute ist es tatsächlich so, dass die einfach tendenziell frei hier steht und die halt frei bearbeiten kann und es gar kein Problem mehr ist, ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du den ansprichst, Maren, weil ja, es ist definitiv so, wenn ein Pferd sich vehement die ganze Zeit bei der Hufbearbeitung wehrt, dann muss man das wirklich hinterfragen. Ja, woran könnte das liegen? Kann das wirklich mit der Hufbearbeitung zu tun haben? Weil die Pferde können schon ganz gut einschätzen, was für sie gut ist und was für sie gut ist. Ja. Sehr, sehr viele.
Mir fällt da gerade so ein Beispiel ein, also hinkt natürlich immer, finde ich, ne, der Vergleich zwischen Mensch und Pferd. Aber ich war jetzt, in Dänemark ist das ein bisschen anders gestrickt, weil die Kinder hier, und ich habe ja eine 9-jährige Tochter, wir kriegen sozusagen von der Kommune einen regelmäßigen Zahnarzttermin zugewiesen, zu dem wir gehen sollten, würde ich es mal formulieren. So, da gehen wir natürlich brav hin. Das erste Mal hatte sie wirklich Schiss, ne? So, es sind reine Kontrolltermine. Das war vor 2 Jahren, hatte echt Angst, hatte auch Angst, den Mund aufzumachen, da eine fremde Frau in ihren Mund reingucken zu lassen, dann mit dem Spiegel und mit dem Pieker da oder weiß eben, dem Luftstrom und was sie dann da alles rumfummeln. So, die Erfahrung war aber, ah, okay, tut nicht weh, ich gehe wieder nach Hause. 3 Monate später, wieder Kontrolltermin. Mittlerweile feiern wir uns, weil wir da hingehen, weil sie die Erfahrung macht, es tut nicht weh. Irgendwann wird es vielleicht mal wehtun, aber dann hat sie zumindest schon mal 10 Erfahrungen gemacht, ne, dass es nicht immer wehtut. So, und bei mir ist es so, ich habe Gott sei Dank keine großen Zahnprobleme, aber die 2 oder 3 Mal, die ich da war, weil das eine Wurzelbehandlung war, ich liebe mittlerweile Zahnärzte. Also ich kann das echt nur so sagen, aber warum? Ich finde natürlich Zahnarzt total kacke, aber Ich habe nur die Erfahrung gemacht, ich habe Schmerzen, dann gehe ich zum Zahnarzt, danach ist es weg. So. Und das ist letztendlich der Vergleich dazu. Wenn ich jedes Mal zum Zahnarzt gehe, der bohrt und bohrt und bohrt und danach pocht es noch mehr und das danach bohrt er nochmal und dann reißt er mir den Zahn raus und dann gehe ich wieder nach Hause und dann bohrt er nochmal rein, dann gehe ich doch da nicht mehr hin.
Ja.
So, also das ist einfach, das ist eine normale Lernerfahrung und manchmal. Und auch das hat wieder was, finde ich, mit Demut und mit Zuhören zu tun. Weil
absolut.
Manchmal, und da gehöre ich auch zu, ne? Also ich habe auch früher zum Beispiel in einem Sportstall mitgearbeitet. So würde ich heute nie mehr machen. War eine total tolle Zeit trotzdem und sehr, sehr wertvoll für mich. Aber wir machen Sachen mit den Pferden, die wir, oder ich beziehe es auf mich, ich habe Sachen mit Pferden gemacht, die ich zu dem Zeitpunkt ganz okay und irgendwie so für mich vertretbar mir eingeredet habe, im Nachhinein, die ich schlicht bereue. So, und das liegt 20 Jahre zurück, aber da ist doch auch das Gleiche. Ich versuche einfach, die gleichen Fehler nicht wiederzumachen. Wenn ich jetzt hier gerade die jüngste Islandstute, die ich jetzt am Anreiten bin, ich werde auch da wieder Fehler machen, aber ich möchte bitte nicht die gleichen Fehler machen wie vor 25 Jahren. Und das ist doch das, worum es geht, oder? Dass wir einfach mal unsere Krone abnehmen und uns ein bisschen auch vor den anderen Wesen, wollte gerade sagen, verbeugen. Das klingt so blöd, aber ja, schon einfach mehr Achtsamkeit zeigen.
Ja, und auch mehr beobachtet, auch mal in dieses Beobachtet zu kommen, ja. Und mal rauszugehen aus diesem, ich muss ständig das und das machen und keine Ahnung, hier wieder an dem Hof und da wieder an dem Hof. Also ihr merkt das immer wieder, wie panisch manche auch mit denen Hufe dann sind, auch mit anderen Sachen im Leben. Also ich finde es eigentlich immer ganz gut beschrieben, so diesen blinden Aktionismus, dass man das halt einfach gar nicht mehr merkt irgendwie, dass man da die ganze Zeit nur am Machen und am Tun ist und es aber halt einfach gar nicht nötig ist, ja, sondern dass es viel wichtiger wäre, das mal zu beobachten, auch am Huf. Auch da habe ich immer wieder, auch wenn ich mit Kunden am Anfang arbeite, das Thema dieses, ja, aber da stimmt das an dem Huf und da stimmt das und da das und keine Ahnung. Und dann denke ich mir oder sag auch ganz oft, ja, aber jetzt lass uns den Huf doch mal anders angucken und lass uns doch mal schauen, was an dem Huf passt. Da passt nämlich ganz viel, ja. Und ja, lass uns doch einfach mal gucken, warum der diese und mal beobachte, warum der diese Struktur jetzt gerade in dem Ausmaß da und da so vielleicht bringt oder warum der vielleicht auch mal auf der Seite ausbricht oder. Ja, lass es uns doch einfach mal beobachten, was der Huf machen möchte, ja, und was das Pferd macht insgesamt mit seinem Körper und lass uns dann die richtigen Schritte einleiten, damit wir diesem Pferd mehr Komfort bringen können, so. Und das ist einfach wirklich so, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, innerlich einfach mehr zur Ruhe zu kommen, ja, insgesamt, dann kann man auch mehr beobachten.
Ja, und sich zurückzunehmen, also du musst dich ja zurücknehmen einfach und erstmal gucken. So, das, was du als Beobachtende, das sage ich halt immer, guck doch, einfach erstmal gucken. So, und dann merkt man ja, dass man als Mensch ganz schnell ins Interpretieren kommt. Und da sind schon so viele krasse Fehler drin, wenn wir anfangen zu interpretieren. Und trotzdem dürfen wir das ja machen, aber man darf halt einfach versuchen, immer wieder offen zu bleiben für andere Interpretationen. So, und das ist aber, glaube ich, auch eine krasse Neugierde, die man mitbringen darf und die man sich behalten darf oder sich da drin üben darf. In Kombination mit sich zurücknehmen und wie du sagst, mit dem blinden Aktionismus, das finde ich passt sehr, sehr gut. Aber blinder Aktionismus zeigt ja eigentlich fast immer auch ein Kontrollverlust und B, eine Planlosigkeit.
Ja, ne, so. Absolut.
Und das ist dann kombiniert mit Unsicherheit und mit
Angst.
Ja, dann wird's ungut. So, wir haben viel, viel, viel vor. Aber jetzt, also ich glaube, fühligkeitstechnisch hast du noch Lust vielleicht, weil du da ja auch so fit drin bist, einfach 3, 4, 5 Sätze zu sagen, was so eine Fühligkeit einfach mit den ganzen, mit dem faszialen Gewebe und muskulär und so einfach negativ Auswirkungen haben kann?
Ja, absolut, absolut. Und das jetzt mal ganz ohne, weil du das vorher mit dem Reiter angesprochen hast, wenn man dann auch noch reitet und so, mal ganz ohne Reiter oben drauf. Alleine die Fühligkeit, wenn das Pferd ständig irgendwo über den Untergrund laufen muss und ständig zusammenzuckt bei jedem Schritt, mehr oder weniger, dann macht es natürlich wahnsinnig viel mit den Strukturen oben drüber. Und wenn wir uns so einen Huf mal angucken, alleine der Huf ist mit wahnsinnig viele Bänder versehen, ja. Und dann geht es ja bis nach oben zum Körper weiter. Also wir haben ja diesen Körper nun mal oben dran, über diesem Huf. Und da sind die ganze Sehne, da sind die ganze Bänder, die ganze Knochenstrukturen, eben das ganze Weichteilgewebe, die Muskeln und so. Und bei jeder Anspannung, man muss ja einfach nur mal bei seinem Körper davon ausgehen, wenn du ständig in Anspannung bist, dann verkrampft sich Strukturen einfach, ja. Und dadurch kriegst du die ganze Disbalance auch im Körper, die ganz viele Pferde letztendlich auch haben. Und wenn wir uns aber dann noch auch noch auf fühlige Pferde draufsetzen und sagen, ja, jetzt müssen wir aber mit denen auch noch reiten und dann bist du nur durchs Gelände und am besten ziehen wir auch keine Schuhe an, weil es gibt ja auch Leute, die so diesen Ansatz haben, gar keinen Hufschutz drauf zu machen. Also das gibt's ja durchaus auch. Um noch mehr Hufmechanismus zu haben, also das steckt dann da dahinter, hinter dieser Theorie. Wenn man sich diesen Wahnsinn mal vorstellt, dann sitzt man selber nur oben drauf, man hat selber, ist man eventuell nur komplett verkrampft, das Pferd hat Schmerzen in den Füßen oder in der Hufe in dem Fall. Und dann sitzt man oder oben drauf, das kann kaum über seinen Weg laufen mit einem oben drauf, nur verkrampft Knie, nur ganz fest zu. Ja, natürlich kriegt das Pferd richtige Probleme, ja, weil eigentlich ist das Pferd halt einfach geil dafür gemacht, uns zu tragen. Ja. Und das sind halt einfach, das ist so ein Rattenschwanz, der sich komplett durch den ganzen Körper durchzieht. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir darauf achtet, dass unsere Pferde eben nicht fühlig sind. Es kann mal passieren, aber dann muss es ein Lernprozess für uns sein, damit wir wirklich reflektieren und sagen, okay, hier lief was schief, hier habe ich irgendwo was zu viel weggemacht, damit dieses Pferd jetzt gerade im Moment zu gut laufen kann. Oder eben die Struktur hat von Obild nachgeben können, aber da können wir vielleicht auch nochmal reingehen. Manchmal muss man ein bisschen was machen, so wie Maren das vorher auch schon gesagt hat. Du nimmst ein bisschen was von der Trachte zum Beispiel, gerade auch bei Rehfälle. Und weil die werdet oft sehr steif, wenn sie länger Rehe hatten, dann muss man unbedingt, und das ist auch so wichtig, und das merke ich heute immer mehr, es ist so wichtig, von oben mitzuarbeiten, damit die Strukturen nachgeben können und das Pferd wirklich wieder in ein immer komfortabler Huf sein kann und mit einem komfortablen Huf laufen kann, ja. Und da hängt die ganze Struktur mit dran, ja. Aber ich glaube, das machen wir lieber bei der Hufrehe dann nochmal mit dazu, ja.
Ja, das machen wir da gerne noch. Und ich wollte gerne nochmal ergänzen, weil das, was du gerade gehört hast mit der Fühligkeit, dass die dann wegzucken und einfach nach oben sich so wie vom Boden wegbleiben wollen, das finde ich ist die eine große Fühligkeit, die aber zum Glück, ich bin immer froh, wenn die Pferde das so zeigen, weil die Leute das dann schnell mitkriegen, ne, so, oder das auch fühlen können. Die schwierigeren und die mir noch mehr leid tun, sind die das so ganz leise erdulden. Ja. Das sind dann die Pferde, ja, die halt einfach unfassbar langsam gehen. Die sind ja nicht lahm, die sind auch nicht, also im klassischen Sinne von humpelnd, die sind auch nicht, zuckig oder spannig, sondern die sind einfach nur unfassbar langsam und vom Auge und vom Ausdruck natürlich weg. Und ja, das sind auch die sich den weichen Boden suchen, klar. Aber ich finde, also das ist wieder, also wenn ich jetzt zum Beispiel so wie meine Pferde, die hier, glaube ich, wirklich alle echt total, bis auf zwei neue, die noch ein bisschen im Prozess sind, die anderen haben alle gute Hufe. So, und trotzdem, wenn ich mit denen über den Schotterweg gehe, dann gehen die ein bisschen langsamer und wenn ich die auf die Grasnarbe daneben führe, dann wollen die lostraben, so ungefähr. Ne? Das ist eine Fühligkeit, die ist einfach begründet in den Bodenuntergründen. Die ist logisch und die ist auch nicht pathologisch. Also die ist nicht besorgniserregend, gar nicht. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass der Huf an eine Art von Boden angepasst ist und auf einem anderen eben Schwierigkeiten hat, weil es zu hart ist. So. Und dann gibt's eben die Pferde, die eben auf dem Schotter keinen Schritt gehen können, sich die Grasnarbe suchen und da aber auch noch vor sich hinschleichen. Und dann ist es eine Fühligkeit, die ist nicht okay. Dann muss ich als nächstes gucken, dass ich da einen Hufschutz draufpacke, temporär oder auch erstmal 24/7. Und ich muss mit meinem Hufbearbeiter natürlich zusammen durchforsten, was der Grund sein kann, ne, für diese extreme Fühligkeit. Ist es die Bearbeitung? Ist es die Ernährung? Ist es eine schleichende subklinische Rehe? Was liegt dahinter? So, aber genau, dass man das noch so ein bisschen ergänzt von zuckig und stillleidend.
Ich meine, still leiden sie leider alle, weil sie keinen Schmerzlaut haben, ne? Aber ja, manche zeigen es trotzdem ja einfach im Körper deutlicher als andere. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir da alle noch ein bisschen genauer hingucken. Ne? So ja. Und die es im Auge einfach sehen.
Ja, das stimmt. Man kann in den Auge wahnsinnig viel sehen, wenn man mal richtig hinguckt. Ich finde im Gesicht insgesamt auch an der Nüstern, wenn die Pferde die Nüstern zusammenziehen, das gibt durchaus ganz, ganz viel.
Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Kannst du das nochmal sagen?
Die Nüstern zusammenziehen. Die kriegen dann so Falter. Ja, das ist halt wie bei uns, wenn wir ständig irgendwie auf unseren Kiefer beißen.
Nein,
ja,
das weiß also. Ich weiß schon, was du meinst, aber mit deinem Dialekt habe ich Nüstern, habe ich noch nie aus deinem Mund gehört. Deswegen der Dialekt.
Du bist immer so witzig. Ich habe schon gedacht, du verstehst wieder was komplett anderes. Das wäre ja jetzt auch das erste Mal.
Die Nüstre.
Die Nüstre. Okay, die Nüstern.
Okay, für euch, genau für die da draußen, die Nüstern, wenn sich die Nüstern so kräuseln. Das Pferdenäsle.
Ja, genau. Das Pferdenäsle, genau. Das ist schön, Mann. Ach, guck mal. Du lernst mittlerweile auch Schwäbisch, voll cool.
Ich lerne ein bisschen Schwäbisch.
Hanoi.
Ja, Hanoi. Okay. Ja gut, also vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Schwäbisch. Wir hören uns an, wie die Verbesserungen von dem Waren sind.
Sehr gerne.
Über diesen Podcast hinweg.
Und dann machen wir mal einen Tausch. Dann sprichst du einfach mal, ich komme ja ursprünglich aus Oberbayern, dann sprichst du Oberbayerisch und ich Schwäbisch.
Okay, alles klar, das probieren wir auch mal noch aus. Das Oberbayerisch habe ich aber bei dir noch nie gehört.
Nein, das kann ich auch nicht. Ich kann es natürlich nachmachen und karikieren, aber ich kann es nicht ernsthaft sprechen, nee. Okay. Das ist auch nicht schlimm. Aber trotzdem freue ich mich, wenn natürlich auch Leute aus Oberbayern zuhören.
Absolut. Ja, cool. Haben wir denn jetzt nur irgendwie was zu dem Thema Fühligkeit zu sagen? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel dazu gesagt. Ja.
Vielleicht können wir noch einfach, wie hat also so dieses so grob zusammengefasst, dass man wirklich sagt, also ist es eine einmalig und kurzzeitig auftretende Fühligkeit, nur direkt nach den Bearbeitungsterminen? Wenn ansonsten nichts verändert wurde, sprecht immer mit euren Hufbearbeitern, ne? So an die Leute da draußen, so ein bisschen wie so Tipps. Wenn das eine chronische, also eine wirklich lang andauernde, seit Monaten, Jahren bestehende Fühligkeit ist, klar auch die Bearbeitung im Kopf haben, aber genauso die Ernährung einmal überdenken, also gerade die Supplementierung von Mineralien und natürlich so dieses ganze Fructan-Thema, ne, dass man da nicht in so eine, hatte ich jetzt neulich auch bei einem Chatty, was seit 7 Jahren in der subklinischen Rehe ist. Und es waren 2 namhafte Schmiede aus Deutschland da. Die haben beide gesagt, in den Hufen ist nichts. Und dann war eine Tierärztin da, die hat mich dann hingebeten. Ich habe dem Pferd dem Pony Schuhe angezogen und es ist über Schotter getrabt. Also dieser arme, wieder kleine Esel, konnte 7 Jahre lang nicht über Schotter gehen, einfach weil die Leute es nicht gesehen haben, dass es kein Sohlmaterial hat, weil es einfach eine dauernde Überbelastung an Fructan hat, divergierende Ringe hat und in der subklinischen Rehe ist. So, also bei chronischer, und die wurde nur als Fühligkeit, die hat keinen Rehehuf. Ne? Die hat nur eine krasse Absenkung sicherlich und eine krasse Fühligkeit. Ernährung überdenken, Hufbearbeiter sprechen und immer, also das ist, ich glaube, das ist deutschlandweit doch mittlerweile auch recht gut ausgebautes Netz an Hufschuhberatern. Und wenn man nur die einmal kommen lässt und sagt, lass mir einen Testschuh da, ich will einmal nur, ich will nicht gleich 200 € ausgeben, lass mir ein paar Schuhe kurz da oder kommen und zieh die an und lass mich einmal hin und her Schritt und Trab, damit ich sehe, ob die sich verbessern dadurch. Und die allermeisten verbessern sich sofort. Und dann nochmal Fühligkeit, eben wie zeigt das Pferd das, ne, still und leise oder zuckig, dass man da einfach alles so ein bisschen mit betrachtet. Und dann diese Fühligkeit, die aufgrund von unterschiedlicher Bodenverhältnisse entsteht, die aber nicht krankhaft ist. Ne? Ein Pferd, was in der weichen Box, im weichen Paddock, in der weichen Halle komfortabel barfuß geht und auf Asphalt oder Schotter anfängt zu schleichen, ist nicht zwangsläufig krank in den bezüglich der Hufe, sondern braucht vielleicht einfach nur, so wie wir auch, über Schotter dann einen Schuh. Habe ich was vergessen?
Nee. War alles dabei.
Zusammenfassend, glaube ich, wirklich einfach hinfühlen, hinhören, reinfühlen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wie bewegt sich das Pferd? Wie sieht's aus? Wie geht's? Schwingt's mit? lässt einen Schweif fallen, wippt's mit dem Kopf oder schleicht sich das krampfig sozusagen von A nach B.
Und bei der Hufbearbeitung wirklich beobachte, wie ist das Pferd auch mit dem Hufbearbeiter, wenn es schon öfters bearbeitet worden ist, ja. Weil die zeigen das wirklich sehr, sehr deutlich, ja, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert, ob es gut für sie ist oder nicht gut für sie ist.
Prima. Machen wir Schluss für heute.
Gut. Ja, machen wir Schluss für heute.
Dann sehen wir uns. Nee, wann, wie oft kommt denn eigentlich unser Podcast?
Alle 2 Wochen einmal.
Dann sehen wir uns in 14 Tagen.
Genau, und hören uns auch wieder in 14 Tagen.
Und hören uns auch in 14 Tagen.
Ja, genau.
Bis dann.
Okay, dann macht's gut. Bis dann. Ja, ciao, Marvin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.